Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hexen, Teufel und Kanonen. Heute wird's persönlich. Matthias, du verwendest neben historischen Figuren, zum Beispiel wie den Grafen von Mansfeld, haben wir ja letzte Mal ausführlich drüber gesprochen, eine ganze Menge Personen, die fiktiv sind, also deiner Fantasie entsprungen sind. Zum Beispiel die Protagonisten und den Antagonist Jakob, Anna und Heinrich. Und darum soll es heute gehen, richtig?
Ja, ganz genau. Und wir fangen mit Jakob an. Mhm. Und von einem 17-jährigen Bauernburschen wurde damals erwartet, dass er stark ist, dass er kräftig mit anpackt, viel arbeiten kann und dass er sich nichts gefallen lässt. All das hat Jakob nicht gehabt.
War er gar nicht. Okay.
Und für sein Alter war er zu schwach. Er wird von den anderen verspottet, er wird verprügelt und er ist für nichts zu gebrauchen. Das bekommt er immer wieder zu hören und auch vom eigenen Vater. Weil er viel fragt, wird er als Simpel oder Blödian verrufen und er ist der Dorftrottel, er ist ein Feigling, denkt er. Doch es gibt eine Sache, die kann er richtig gut. Er kann lesen und schreiben. Mhm. Und der Dorfpfarrer hat das schon frühzeitig erkannt, sein Talent, und fördert ihn. Sie spielen sogar gemeinsam Schach. Und Jakob will dem kargen Leben, dem harten, harschen Leben eines Bauernsohns oder eines Bauern entkommen. Und er sieht seine einzige Chance darin, indem er Priester wird. Mhm. Und gegen den Willen seines Vaters versucht Jakob, sich durchzusetzen. Und er schafft das dann auch, zumindest zur Aufnahmeprüfung nach Würzburg zu kommen. Und er besteht die Aufnahmeprüfung für das Priesterseminar, für die Vorausbildung. Mhm.
Also ist er natürlich sehr neugierig, wird man vielleicht heute sagen, wenn er viel nachfragt, wenn ihn solche Sachen interessieren. Ja, sehr interessant. Du hast uns jetzt auch wieder einen Text mitgebracht, was ihn charakterisiert, sag ich mal, was ihn uns so ein bisschen vorstellt. Vielleicht kannst du zu dem Text noch ganz was sagen. Um was geht's? Was hören wir gleich?
Ja, also es ist so im ersten Kapitel eine Szene, die Diskussion in der Familie. Mhm. Jakob sagt, dass er Priester werden möchte. Der Vater explodiert und seine Mutter und die Oma und die Geschwister, die sind aber alle für Jakob. Mhm. Und es gibt eine heftige Diskussion und Jakob hat sehr gute Argumente. Und am Ende wird der Vater auch überzeugt, dass er zumindest diese Vorauswahl, diese Vorprüfung, dass er daran teilnehmen kann. Und als dann das Abendessen beendet ist, dass die Diskussion, das Streitgespräch beendet ist, ruft ihn Ahne Agathe, also Ahne war damals die Oma, ruft ihn zu sich auf die Kammer, weil sie ihm was Wichtiges sagen muss.
Okay. Und da hören wir gerade mal ganz kurz rein.
Genau, und du liest uns das jetzt vor, ja.
Das Ganze ist wieder Bachtal, 2. Juli 1618. Wir müssen leise sein, flüsterte sie. Niemand soll uns hören. Natürlich, Ahne. Bisher habe ich sie nicht verstanden, doch heute ist mir alles klar geworden. Die Zeichen sagen mir etwas sehr Wichtiges über dich. Welche Zeichen meinst du? Die Himmelszeichen. Aber vor allem die Zeichen in dir. Sie drückte ihren warzigen Zeigefinger auf seine Brust. Du bist anders als die Burschen im Dorf. Das stimmt leider, sagte Jakob traurig. Du hast keine Freunde, weil du zu gescheit für sie alle bist. Jakob liebte diese Worte und versuchte, mehr davon zu erhaschen. Aber Ahne, sie nennen mich sogar einen Simpel oder einen Trottel. Können die anderen lesen und schreiben? Jakob schüttelte den Kopf und war bemüht, seinen Stolz nicht zu zeigen. Sie sind neidisch auf dich, weil du blitzschnell Zusammenhänge erkennst. Das ist doch nichts Besonderes. Nichts Besonderes? Flüsterte sie entrüstet. Du bist gescheiter als alle anderen zusammen und davor haben sie Angst. Zudem hilfst du den Alten und Kranken und hast sogar ein Herz für Tiere. Da hatte sie recht. Jakob liebte Tiere über alles. Doch den Alten half er, weil sie Pfarrer Schwarz davon berichteten. Und von ihm kam die Anerkennung, die Jakob so sehr liebte.
Jakob schafft, wie ich schon erwähnt hatte, schafft die Aufnahmeprüfung in Würzburg. Er kann sein Glück kaum fassen. Und im Herbst soll er mit der Ausbildung anfangen. Und er hilft noch seiner Familie bis dahin. Und sie bringen mit anderen Bauern zusammen mehrere Fuhrwagen voll Lebensmittel nach Bücholt. Da ist der Onkel, der leitet einen Laienorden und werden dann gut bezahlt, der Jakob und seine Familie. Und sie bringen eben die Ware dahin. Und dann kommt ein großes Unglück. Mhm. Sie werden überfallen. Jakob wird dabei schwer verletzt. Seine Familie wird getötet. Die Angreifer, etwa 2 Dutzend Söldner, die werden angeführt von dem jungen Grafen Heinrich von Hohenfels. Mhm.
Haben wir letztes Mal schon gehört?
Mhm. Ja, haben wir kurz angesprochen. Jakob wird gezwungen, als Schanzknecht in der protestantischen Armee von General Mansfeld zu arbeiten. Zusammen mit einem anderen Bauernsohn aus dem Dorf. In Böhmen müssen sie arbeiten, vor der Stadt Pilsen, die belagert wird. Mhm. Und bei Jakob, da ist die Verletzung da, die er nur knapp überlebt. Trauer natürlich, Hunger, Kälte, Schmerz. Jakob verliert die Hoffnung und den Lebensmut. Als er dann einen feindlichen Kugelhagel überlebt, sieht er das als ein himmlisches Zeichen. Und es gibt auch noch weitere Anzeichen. Jakob ist sich sicher, Gott hat ihn beauftragt, den Tod der Familie zu rächen. Mhm. Und so rafft er sich zusammen, kriegt neuen Lebensmut, hat eine Aufgabe, die gewaltig ist. Denn der Feind ist übermächtig. Aber Jakob schafft es, wirklich sich mental und körperlich darauf vorzubereiten. Er wird Schreiber in einer Artillerieeinheit. Mhm. Da hat er viel mehr Möglichkeiten. Und neben seiner Arbeit als Schreiber arbeitet er freiwillig in der Schmiede mit. Mhm. Und er spürt, wie im Laufe der Wochen und Monate sein Körper sich verändert, der natürlich Muskeln bekommt. Bei einem Fechtmeister nimmt er Fechtunterricht und Körper und Geist verändern sich. Er wird muskulös, gewinnt an Stärke, er findet seinen Mut und eine starke Entschlossenheit erwacht.
Deswegen, das Buch trägt ja auch den Untertitel Verwandlung, also der erste Band. Genau. Hat das damit was zu tun?
Ja, absolut, genau. Ja. Also das ist eben die Verwandlung, die auch bei Anna stattfindet, kommen wir gleich dazu, aber vor allem auch bei Jakob, der ja, wie ich schon beschrieben habe, wirklich als Schwächling und Feigling verschrien ist, sich nicht wehren kann. Und es sind nur die Talente in ihm, die geschlummert haben und die dann plötzlich zutage kommen. Und bei Jakob fällt allmählich diese anerzogene, unterwürfige Demut vor der Obrigkeit ab. Und er ist bereit für die Rache. Doch er erkennt, dass er Hilfe braucht. Und die kommt von einer Person, von der er es niemals erwartet hätte.
Und jetzt sprichst du von Anna.
Ja, genau. Und Anna, auch 17 Jahre alt, ist in vielen Dingen genau das Gegenteil von Jakob. Sie ist rebellisch, sie ist mutig, sie ist trotzig, sie ist stolz und sie ist unbeugsam. Und sie hasst die katholischen Pfaffen. Und das ist natürlich ein Konflikt, der dann aufkommt. Ja, denn
Jakob, er würde ja gerne ein katholischer Pfaffe sein. Ne?
Ganz
ja.
genau. Ja. Und Annas Vorbild ist ihre Mutter. Mhm. Doch die wird als Hexe getötet. Und auch Anna entkommt nur knapp dem gleichen Schicksal. So wie ihre Mutter will auch sie Hebamme werden und Heilerin. Sie hat aber auch viele Gemeinsamkeiten mit Jakob. Sie ist klug, sie kann lesen, kann schreiben. Sie will Menschen helfen und auch sie will Rache.
Auch dazu hast du uns wieder einen Text mitgebracht. Zur Einführung wieder, wo spielt das jetzt und was werden wir jetzt gleich hören?
Mhm. Anna und ihre Mutter sind ein Jahr vorher aus Hanau geflohen, weil Mutter als Hexe verbrannt werden sollte. Und in Pilsen sind sie willkommen geheißen und man braucht Hebamme, man braucht Heiler und ihnen wird sogar ein kleines Häuschen zur Verfügung gestellt. Von Hexenbedrohung ist nichts zu spüren.
Okay.
Dann kommt aber aus Bamberg eines Tages ein katholischer Priester, der ein Spezialist ist in der Hexenbefragung und Hexenverfolgung. Und dann eines Tages bahnt sich natürlich das Unglück an.
Nämlich Pilsen, 20. Oktober 1618. Stürmisches Klopfen an der Haustür riss Anna aus dem Schlaf. »Ja, ja, ich komm schon«, rief Mutter nach unten aus der Stube. Mit pochendem Herzen sprang Anna auf, polterte die Stiege hinunter. Drei Stadtknechte drängten in die Stube. Pfarrer Allendorfer und zwei Männer vom kleinen Rat kamen hinterher. Auf dem Tisch stand ein offener Tiegel. Mutter hatte bereits an neuer Medizin gearbeitet. »Dillenbergerin, was ist das?« fragte der Pfaffe aggressiv und deutete auf den Tiegel. »Eine Salbe, Herr Pfarrer.« Mutters Stimme klang wütend und abfällig. »Zur Schmerzlinderung für die Verletzten, Herr Pfarrer.« Sie stemmte die Hände in die Hüften. Anna fürchtete, dass Mutter gleich dem Pfaffen gehörig die Meinung sagen würde. »Für die verwundeten Bürger, Hochwürden«, sagte Anna beschwichtigend, all ihren Hass auf die Pfaffen schluckend. »So wie heute Nachmittag auch für den edlen Rat, Herr von Zelenka.« Sie stellte sich neben Mutter, packte ihre Hand und drückte sie. Der Pfaffe beugte sich über den Tiegel und verzog angewidert das Gesicht. »Was ist das für ein Teufelszeug? Beinwell, Schweineschmalz, Ringelblume, Weidenrinde und Johanniskraut, Herr Pfarrer. Habt ihr Schmerzen? Ich kann euch helfen«, sagte Mutter mit beißendem Spott. »Halt dein freches Maulweib! Wo ist der Topf mit dem Schweineschmalz?« Annas Herz raste. Mit stummem Blick bat sie Mutter um Vorsicht. »Still, Mutter! Sei in Gottes Namen still!« »Alles gut, Anna«, sagte Mutter ruhig, holte einen Topf aus dem Regal und reichte ihn dem Pfaffen. Der hob den Deckel, steckte die Nase in den Topf, tat so, als ob er kotzen müsste. »Das ist kein Schweineschmalz!« »Was dann, Herr Pfarrer?« »Menschenfett! Ich rieche es!« Fassungslos schüttelte Mutter den Kopf. »Bei allem, was mir heilig ist, ich schwöre, dass...« »Was ist einer wie dir schon heilig? Wo hast du die Kinderleiche versteckt?« »Ihr irrt euch, Herr Pfarrer«, sagte Mutter mit fester Stimme. »Durchsucht das Haus!« Die Stadtknechte machten sich mit sichtbarer Freude über die Habseligkeiten her. Tiegel, Töpfe, Bücher flogen durch die Stube. In der Kammer oben wurden Strohsäcke durchwühlt, die Kleiderkiste geleert.
Ja. Danke, Markus. Also Anna erlebt anschließend einen Albtraum und nur knapp entkommt sie dem Tod. Kurze Zeit später kreuzen sich die Wege von Anna und Jakob. Mhm. Sie erkennen, dass sie gemeinsam ihr Ziel erreichen können. Und im Laufe der Wochen, der Monate werden aus zwei jungen Menschen, die schwach sind, dem Tod nah, starke Engel der Rache.
Mhm. Und das Ganze passiert in Pilsen am 25. Februar 1619. Auch dazu ein kurzer Text.
Genau, also einige Zeit später. Mhm. Der Schreiber Jakob hat unter anderem auch die Aufgabe, Lebensmittel, Brot zum Beispiel und Fleisch, Wurst zu besorgen. Und an diesem Morgen, sehr früh am Morgen, musste er Brot für die Offiziere, für den Artilleriestab besorgen. Und auf dem Weg zurück ins Quartier sieht er einen Mann, der am Verhungern ist, und gibt ihm zwei Laib Brot. Und da steigst du jetzt ein mit dem Lesen.
Genau. »Hey, hast du auch was für mich?« ertönte plötzlich eine Frauenstimme. Erstaunt drehte Jakob sich um, sah aber niemanden. »Wer da?« Eine Gestalt trat aus der Nische unter einer Treppe ins Mondlicht. »Ich habe gesehen, dass du dem Mann Brot gegeben hast. Vielleicht hast du auch noch was für mich übrig?« »Was machst du um diese Zeit auf der Straße?« »Durch den Schnee wandern.« »Du bist nicht aus Böhmen, oder?« Jakob meinte, einen hessischen Dialekt zu hören. »Nein.« »Wie heißt du?« »Anna.« »Also, was ist jetzt? Kriege ich was von deinem Brot?« »Warum sollte ich dir was geben?« »Was ist das für eine bescheuerte Frage? Weil ich Hunger habe, natürlich?« »Kriegst du nichts zu Hause?« Sie verdrehte die Augen. »Würde ich dich dann fragen?« »Du bettelst um Brot, aber du kriechst nicht im Staub? Das sieht man nicht jeden Tag.« Du bist einer der Mansfelder, nicht wahr? Ja. Du scheinst ein großes Herz zu haben, stellst jedoch dumme Fragen. Sie zuckte mit den Schultern. Aber vermutlich kann man nicht alles haben. Ich bin nicht dumm, ganz im Gegenteil. Ich kann schreiben und lesen und rechnen und Latein. Kannst du irgendwas davon? Das hat nichts mit dumm oder schlau zu tun, sondern nur mit Möglichkeiten. Jakob war beeindruckt von ihrer Schlagfertigkeit. Anna erinnerte sich an seine Schwester und an Sophie. Da hast du wohl recht, stimmte er zu. Und welche Möglichkeit hast du zum Lernen gehabt, fragte sie. Ein katholischer Pfarrer hat mich gefördert. Ich habe sogar ein Stipendium bekommen für eine Ausbildung zum Priester. Jakob fühlte sich stolz. Ach du heilige Scheiße, ein katholisches Pfaffenäffchen. Spinnst du? Hör auf, mich zu beleidigen, oder ich gehe weiter. Geh doch, das würde zu einem Pfaffen passen. Den klugen Mann spielen, von Barmherzigkeit und solchem Zeug reden, und wenn es drauf ankommt, ist nichts mehr zu merken. Ich habe gerade einem Fremden Brot gegeben, jeder andere hätte ihn verraten. Ja, ja, ist schon gut, lass uns aufhören zu streiten, gib mir einfach ein Stück Brot. Sag bitte. Sie schüttelte leicht den Kopf. Warum sind alle Männer nur so hochnäsig? Und ich dachte, du bist anders. Bitte, edler Ritter, gib mir ein Stück Brot.
Also die beiden erkennen sehr schnell, dass sie gemeinsam viel stärker sind.
Ja.
Und gemeinsam fangen sie an, auch Rachepläne zu schmieden. Also du kannst dir vielleicht schon vorstellen, wen Anna beseitigen möchte und wen Anna sich rächen möchte. Ja. Und Jakob hat da noch eine größere Liste.
Ja, logisch. Beide haben ja quasi ihre Familie diesen blöden Zeiten zum Opfer gegeben, ne?
Ja, ganz genau.
Ja, und dann gibt es ja eben genau diesen Gegenspieler, auf den sie es beide dann quasi abgesehen haben.
Genau, also Jakob, also sie kennen ihn nicht, aber
er steht für das, was sie auch verabscheut.
Ja, richtig. Graf Heinrich von Hohenfels, 20 Jahre alt, großgewachsen, gut aussehend, er ist eitel, darauf bildet er sich viel ein und er ist skrupellos. Sein Vater ist ein Tyrann, gibt ihm den Auftrag, als Offizier in der Armee Karriere zu machen, um die hochverschuldete Grafschaft zu retten. Und mit 2 Dutzend Männern aus der Grafschaft, alles kampferprobte Söldner, macht Heinrich sich auf den Weg von Westdeutschland nach Böhmen. Und in der Nähe von Schweinfurt, in der Nähe von Büchold, überfällt er diesen Wagenzug. Ich habe vorhin schon kurz erwähnt.
Genau.
Und Bauer mit Lebensmitteln, das ist natürlich eine beliebte Beute. Ja. Und Jakob und Ulrich, ein anderer Dorfjunge, überleben. Und sie werden eben gegen Geld in die Armee der Schanzknechte, in der Armee Mansfelds als Schanzknechte zum Arbeiten gezwungen. Mhm. Heinrich wird Leutnant in einer Kürassierkompanie. Also ein Kämpfer zu Pferd.
Ja.
Und eine Sache wurmt ihn total. Ihm wächst kein Bart. Er hat immer noch so einen Bartflaum. Mhm. Und das ist ja natürlich ein Männlichkeitssymbol, so einen Bart zu haben. Und, er ist 20 Jahre alt, er ist jetzt Leutnant, er ist Graf, er möchte was darstellen. Und er hat einfach nur einen Flaum da und das findet er schlimm. Und er findet, oder ihm wird zugetragen, dass hinter seinem Rücken wird er Kinderfresse genannt. Und das bringt ihn, das bringt ihn natürlich zur Weißglut. Und er schafft es dann aber mit brutaler Skrupellosigkeit, den Respekt der Leute zu gewinnen. Mhm. Und er steigt dann sogar zum Leutnant in der Leibgarde auf, was eine sehr ehrenvolle Aufgabe ist. Und an den schwächlichen Bauerntöbel, den er halb totgeschlagen hat und entführt hat, daran denkt er schon längst nicht mehr. Und wir haben jetzt noch eine Leseprobe da von Heinrich.
Genau.
Also Heinrich hat den Auftrag, auf einen Voragiertrupp, also mit seiner Gruppe, Essen zu besorgen. Mhm. Also Futter für die Pferde, Essen natürlich für die Soldaten. Das war ein Riesenproblem damals durch den gesamten 30-jährigen Krieg. Es sind übrigens auch sehr viele Soldaten verhungert. Wahrscheinlich mehr als in Kriegshandlungen umgekommen sind. Und Heinrich ist schon mit seiner mit seiner Truppe seit Tagen unterwegs. Viele der Dörfer in der Nähe von Pilsen sind natürlich schon mehrfach ausgeraubt, teilweise niedergebrannt. Und sie gehen in den Kaiserwald in Böhmen und weit genug weg von Pilsen. Und da finden sie ein Dorf, das noch nicht geplündert wurde. Mhm. Und sie überfallen das Dorf. Und die Dorfbewohner sind auch nicht nur Bauern, sondern auch Bergleute. Und die wehren sich anfänglich, aber gegen Soldaten können sie natürlich nichts ausrichten. Und der Widerstand, die Verteidigung wird niedergeschlagen, die Bauern ergeben sich. Mhm. Und ja, und da
ja, und wie sich das einsteigen. Wie sich das in dem Dorf zugetragen hat, das hören wir jetzt eben. Spielt, wie du gerade gesagt hast, im Kaiserwald, zwei Tagesritte nördlich von Pilsen, am 26. Oktober 1618. Zögerlich öffneten sich die Türen. Allmählich kamen die Männer heraus, ließen Werkzeuge und Waffen fallen und versammelten sich auf dem Dorfplatz. Weiber kamen angerannt, kümmerten sich um die Verletzten und Sterbenden. Diese böhmischen Idioten vertrauen mir. Die Männer wurden immer zu zweit mit dem Rücken zueinander gefesselt und am Dorfplatz auf den Boden gesetzt. »Einige von ihnen sind in den Wald abgehauen«, sagte Paulus. »Es wäre ratsam, eine Eskorte zurückzuschicken, um unseren Wagenzug zu schützen.« Heinrich nickte. »Korporal Frobel?« »Leutnant?« »Reite mit zwei Männern zurück. Ihr eskortiert die Wagenkolonne hinterher und dann haltet ihr am Waldrand Wache.« »Erst plündern, Herr Leutnant. Das steht uns laut Artikelbrief zu. Sonst bleibt für uns nichts mehr übrig.« Heinrichs Wut erwachte. In den vergangenen Wochen hatte er als Stellvertreter von Rittmeister Liebenstein schon mehrfach die Kompanie von 100 Kürassieren geführt, doch die Männer respektierten ihn nicht. Hinter seinem Rücken nannten sie ihn Kinderfresse, wie Heinrich erfahren hatte, nur weil ihm der Bart fehlte. »Sag das nochmal«, forderte er und lächelte zum Schein. »Erst plündern, Herr Leutnant!« Heinrich winkte den Korporal näher zu sich. »Auf ein Wort!« Unbemerkt zog er wieder seinen kleinen Dolch. »Willst du wirklich gegen meinen Befehl verstoßen?« Der Korporal schluckte heftig, schielte hinüber zu den Kürassieren. »Herr Leutnant, im Artikelbrief steht, dass wir erst plündern.« Blitzschnell rammte Heinrich den Dolch durch das weiche Fleisch des Unterkiefers in den Mund des Corporals. Ja, skrupellos.
Skrupellos, ja. Und durch diese Skrupellosigkeit schafft es Heinrich, sich den Respekt zu verdienen. Es gibt dann noch einen weiteren Kampfzwischenfall, der ihm Ehre einbringt und er wird dann deswegen dann auch zum Leutnant der Leibgarde. Mhm. Er ist auf einem guten Weg.
Okay.
Aber mehr verrate ich jetzt dazu nicht.
Genau, wir haben uns heute schon sehr viel gehört, haben wieder ein paar tolle Einblicke auch bekommen, sind jetzt auch tatsächlich schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich glaube, wir können uns jetzt alle sehr gut vorstellen, wie das damals so war oder wie sich das jetzt so ineinander fügt. Also wir haben ja jetzt in den letzten Folgen sehr viel über diese Zeit berichtet und gehört und jetzt kommen die Menschen dazu, finde ich ganz, ganz spannend. Und die Textstellen, die du rausgesucht hast, sind ja schon sehr bezeichnend und wir wissen jetzt genau, was dort so passiert und ja, macht natürlich Hunger auf mehr. Sag uns, was erwartet uns beim nächsten Mal?
Der Ausblick auf Podcast 7, da geht es um die Orte auch, also Heidelberg, Franken, Bad Kissingen, der Bereich, Böhmen natürlich, also die Schauplätze und die historischen Hintergründe. Okay. Und jetzt eben mit dem Podcast heute und auch ab jetzt immer wieder, jetzt fängt die Geschichte an, lebendig und greifbar zu werden.
Genau.
Und das ist ja das Spannende daran. Ja. Plötzlich kann man das greifen, plötzlich kann man das verstehen, was vor 400 Jahren passiert ist.
Richtig, also super spannend, weil bisher waren es ja viel geschichtliche Fakten und jetzt haben wir Menschen, die dort in dieser Zeit spielen, leben, sich beweisen müssen Und ja, es bleibt also weiterhin spannend. Ich freue mich schon auf die nächste Folge wieder. Sag dir ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Und ja, den Zuschauern bleibt neugierig, bleibt gespannt, was es beim nächsten Mal zu berichten gibt.
Herzlichen Dank, Markus, und herzlichen Dank an euch alle.